Es gibt Jahreslosungen, zu denen findet man sofort Zugang. Und es gibt andere, da fehlt einem diese innere Beziehung, diese innere Connection, zunächst jedenfalls beim ersten Lesen. Und so ging es mir bei der neuen Jahreslosung 2008. Ich lebe, spricht Jesus, und ihr sollt auch leben. Also ich habe mich zunächst darüber geärgert, dass dieser Satz aus einem Zusammenhang herausgerissen worden ist, aus dem man ihn eigentlich nicht herausreißen darf. Ich habe mir vorgestellt, er steht auf vielen Plakaten, viele Menschen lesen diesen Satz, fühlen sich angesprochen. Und wenn sie den Zusammenhang lesen würden, würden sie merken, dass sie gar nicht gemeint sind. Denn Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Und ich glaube, dass nicht alle Menschen, die in diesem Jahr 2008 diesen Satz lesen werden, ich lebe und ihr sollt auch leben, Jünger Jesu sind. Also hätte zumindest in der Einleitung dieses Satzes gesagt werden müssen, Jesus sprach zu seinen Jüngern, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus spricht hier in diesem Text einen Gegensatz an zwischen der Gemeinde, den Jüngern auf der einen Seite und der Welt auf der anderen. Das ist ein Gegensatz, der uns oft aus dem Blick gerät. Was unterscheidet uns von der Welt? Was ist der Unterschied zwischen denen, die zu Jesus gehören und die ihm nachfolgen, und denen, die Jesus nicht kennen? Jesus macht hier diesen Unterschied in unserem Text. Er sagt, dass ich lebe. Das können nur die erkennen, die mit mir unterwegs sind. Das kann die Welt nicht erkennen. Dass ich euch nicht als Waisen zurücklasse, sondern euch meinen Heiligen Geist sende als Stütze, als Beistand, als Rechtsanwalt. Das kann die Welt nicht erkennen, die keine Ahnung hat vom Heiligen Geist. Ihr aber, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr kennt ihn. Und dann spricht Jesus aber einen ganz wichtigen Punkt hin an. Er sagt, wenn ihr seid es, die mich liebt. Und wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Also man könnte noch genauer sagen, es geht nicht einfach nur um Nachfolger Jesu. Übrigens, dieses Wort sagt Jesus ja zu Judas Iskariot, der ihn fragt, Herr, wie soll ich das verstehen, was du bisher gesagt hast? Dem antwortet er und sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Es geht also nicht nur um Leute, die an Jesus glauben. Das tun viele, sogar der Teufel glaubt an Jesus. Es geht um Leute, die Jesus lieben. Man könnte diese IKEA-Werbung ein wenig abändern und sagen, glaubst du noch oder liebst du schon? Glaubst du noch oder liebst du schon? Und diesen Leuten, die Jesus lieb haben, denen sagt er, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Wenn man denn dieses Wort auf dem Jahresabreißkalender sieht oder auf Plakaten, es geht hier um Leute, die Jesus lieb haben, und denen sagt er, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Zweite. Ich weiß nicht, wie du durchs letzte Jahr gekommen bist, als Liebhaber Jesu. Vielleicht auch nur als einer, der vorsichtig tastend an Jesus glaubt, vielleicht sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht auch als einer, der noch auf der Suche ist und sein Leben gar nicht Jesus bislang noch nicht ihm übereignet hat. Wie war dein vergangenes Jahr? Also ich habe mal so im Rückblick auf meine langen, vielen Lebensjahre mal so eine Schadliste erstellt. Stand bei dir das Jahr 2007 ganz oben, erster Platz, wunderbares Jahr? Oder war es eher durchwachsen? Schaust du mit gemischten Gefühlen auf das vergangene Jahr zurück? Gibt es noch Sachen, die im letzten Jahr passiert sind und die dich jetzt in das neue Jahr mit hinein begleiten, mit denen du noch nicht fertig bist, die du am Altersabend nicht hier lassen konntest, weil sie dich innerlich bewegen? Ich traf am 31. Dezember in der Praxis bei Birkheuer und Scholl einen älteren Herrn und der sagte zu mir, das Jahr 2007 war das Schrecklichste meines Lebens. Und dann, ohne mich überhaupt zu kennen, erzählte er. Nach 41 Jahren hat mich meine Frau verlassen und ich bin schuld. Nach 41 Jahren Ehe. Und ich bin schuld. Das war im März, sagte er. Und im August starben drei Menschen, zu denen ich eine besondere Beziehung habe. Und im Dezember bekam ich die Nachricht, dass ich an einer nach menschlichem Ermessen unheilbaren Krankheit leide. Das Jahr 2007 war das Schrecklichste. Ein anderer sagte mir, ich habe viele schreckliche Dinge im vergangenen Jahr erlebt, aber auch gerade in den dunklen Zeiten erfahren, wie ich durch Gott hindurchgetragen wurde. Also ich sehe auf der einen Seite das Schwere des vergangenen Jahres, aber auch gleichzeitig, dass je dunkler und schwerer es wurde, umso heller leuchtete in meinem Leben das Licht Gottes. Diese kleine persönliche Bilanz aus des Jahres 2007. Ich kenne euch ja alle zumeist und ich weiß, dass es einige unter uns gibt, die sehr fröhlich zurückgucken und sagen, ich habe im letzten Jahr die Liebe meines Lebens kennengelernt. Ich freue mich auf den gemeinsamen Lebensweg, der vor mir liegt. Jemand anders hat erzählt, ich glaube noch am Altjahrsabend hier, meine Schwester ist gläubig geworden an Jesus. Und jemand anders, meine ganze Familie, ich glaube, du warst, Tatjana, im Blick zurück. Wieder andere sagen, ich habe jeden Tag des vergangenen Jahres gebetet, dass meine Kinder gläubig werden an Jesus. Aber es tut sich noch nichts und jetzt haben meine Kinder schon Kinder gekriegt. Und irgendwie bin ich innerlich hin und her gerissen. Ich weiß nicht, woran es liegt und warum meine Kinder nicht offen werden für das, was mir auf dem Herzen liegt, für das Evangelium, für die frohe Botschaft, für Jesus. Wie hast du das Jahr 2007 erlebt? Martin Luther wurde ja sehr oft angefochten in seinem Leben. Das war so ein Mensch, der mal himmelhoch jauchzend sein konnte, aber dann auch wieder zu Tode betrübt. Und glücklicherweise hatte er seine Käthe. Käthe von Bora, seine Ehefrau. War so ein ganz praktischer Typ. Und eines Tages, als sie sich nicht mehr zu helfen wusste, was denn die Anfechtung ihres Mannes anging, und die Traurigkeit in seinem Herzen, die Sorgen, die er sich immer wieder machte, und er ging dann auch immer wieder laut aus sich heraus und das ganze Familienleben wurde davon geprägt. Da ging sie zu dem Hülsgötter in der Nachbarschaft, zu dem Steinmetz und sagte, ich brauche ein neues Tor, eine neue Umrahmung unseres Eingangsportals. Und dann beschrieb sie ihm genau, wie das auszusehen hatte, dieses Eingangsportal. Und sie sagte, da oben drauf, da wo sozusagen, wo der Schlussstein sitzt, da muss stehen, siegt. Und die Lateiner unter uns wissen, was das übersetzt heißt. Siegt heißt, er lebt. In Theologenkreisen sprach man früher ausschließlich davon. Wie wird er lebt? Und sie stellte sich das so vor, wenn ihr Mann denn nach Hause kam oder kommen sollte, schwer beladen mit seinen Sorgen, dann sollte er auf dieses Wort gucken. Wie wird er lebt? Und wenn er denn genauso beladen das Haus verließ am nächsten Tag und sich nochmal umdrehte und sich von seiner Frau verabschiedete, sollte wieder sein Blick auf dieses Wort fallen. Wie wird er lebt? Und ich verstehe diese Jahreslosung wie so ein Trostportal, durch das wir von 2007 nach 2008 hindurchgehen. Er lebt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und mir fallen dabei große Verheißungen ein, die im Neuen Testament immer wieder uns ins Herz geschrieben werden. Was kann uns passieren, wenn wir zu Gott gehören? Wenn wir in Christus sind. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir ihn lieb haben. Weder Hohes noch Tiefes, weder Fürstentümer noch Gewalt, weder Tod noch Teufel werden uns trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Alle Dinge in bösen und in guten Zeiten werden uns zum Besten dienen. Und er, der lebt, kann helfen. Er ist euer Retter, euer Heiland, euer Herr. Heute ist ja Heilige Drei Könige, wo von drei Königen im Neuen Testament ja nicht die Rede ist, haben wir ja schon öfters festgestellt hier, wenn es um diesen Text ging. Der Weihnachtsbaum steht noch, das haben wir für Tatjana und ihren Mann so gelassen. Heute ist ja das orthodoxe, das russische Weihnachtsfest, wenn man so will. Die Weisen aus dem Morgenland, sie bringen Gold, Weihrauch, und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und in diesen drei Geschenken machen sie deutlich, wer denn dieses Kind dort in der Krippe ist. Das Gold weist auf das Königsein dieses Kindes hin. Gold ist ein Symbol, ein Zeichen für eine königliche Hoheit. Ein königliches Metall, was sie da überreichen. Sie huldigen den Neugeborenen als den neuen König. Weihrauch ist eine Substanz, mit der die Priester im Tempel umgehen. Und sie huldigen ihm mit diesem Geschenk des Weihrauchs als den Priester. Und Myrrhe ist ein Heilkraut. Und sie huldigen ihm mit Myrrhe als den Heiland, den Arzt, den Helfer, den Messias. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Er lebt, der König lebt. Der Priester lebt, der uns vor Gott vertritt als unserem Vater. Der Heiland lebt. Der fähig ist, uns zu heilen, innen und außen. Er lebt. Nun fordert dieser Herr, der lebt, von dir deine Liebe. Und ich finde das wunderbar, dass Jesus so offen ist und sagt, ich will von euch geliebt werden. Damit ist er auf der Spur seines Vaters, der schon im Alten Testament sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Er will nicht von dir gefürchtet werden im Sinne von Angst. Er will nicht, dass du seinen Weg gehst als sein Nachfolger, weil du Angst hast, sonst irgendwie umzukommen. Sondern er möchte gerne eine Liebesbeziehung. persönliche Liebesbeziehung zwischen dir und ihm. Und ich glaube, dass er deswegen am Kreuz starb. Und diese Sätze hier sagt er ja kurz, bevor er dann diesen schweren Weg zum Kreuz antritt, wo er seine Arme weit ausstreckt, wo er sich verspotten und misshandeln lässt und nichts tut, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Weil so einen Gott, der sich kreuzigen lässt, Gott war ja in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, so einen Gott kann man mit fürchtendem Sinne von Angst vor ihm haben. Den kann man eigentlich nur lieben oder ablehnen. Und er will uns in diesem Zeichen des Kreuzes sagen, ich habe euch zuerst geliebt. Ich habe euch geliebt. Und habe das unter Beweis gestellt mit der Dahingabe meines Lebens zu euch. So ist so ein Gott, so ein Herr. Ich will, dass ihr mich liebt. Und wie das so ist, wenn man einen Menschen liebt, eine Person liebt. Wir wissen das aus alter Erfahrung, dann besteht so eine Liebe nicht in Worten. Nicht nur in Worten. Sondern Liebe, das sind Worte und Taten. Und Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Also man kann an dem Halten der Gebote erkennen, wie sehr wir Jesus lieben. Wir sagen mal, das Fieberthermometer unserer Liebe zu Jesus. Das Halten der Gebote. Also interessant, mal im neuen Jahr nachzugucken, was hat Jesus geboten? Was hat er von seinen Jüngern erwartet und verlangt? Er hat von ihnen erwartet, dass sie zu ihm kommen, wenn sie mühselig und beladen sind. Sein Gebot, Jesus, kommt her zu mir. Er hat uns geboten, alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen und sie nicht einander aufzubürden. Er sorgt für uns, deswegen auch die Einladung zum Gebetstag am Freitag. Er hat uns geboten, einander so zu lieben, wie er uns geliebt. Den Nächsten zu lieben, wie uns selbst, selbst unsere Feinde zu lieben. Einfach mal die Evangelien zur Hand nehmen und zu gucken, was hat Jesus uns geboten. Und gibt es bei mir in meinem Leben eine wachsende Liebe zu Jesus? Ein wachsendes Halten seiner Gebote? Die besondere Verheißung, die Jesus daran knüpft, ist, wenn wir ihn lieben und seine Gebote halten, werden wir leben, so wie er lebt. Wird unser Leben die Qualität seines Lebens bekommen. Wir haben ja, denke ich, ganz reduzierte Vorstellungen von dem, was Leben eigentlich ist. Der Hartz-IV-Empfänger denkt, wenn ich erstmal wieder eine Arbeitsstelle habe, dann lebe ich. Kann ich verstehen. Wenn man ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre arbeitslos war, immer wieder Bewerbungen geschrieben hat, immer wieder Ablehnungen ins Haus bekommen, dass solche Erwartungshaltung dann entsteht in unserem Herzen. Wenn ich Arbeit habe, dann werde ich leben. So richtig. Dann erfüllen sich meine Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Und andere, die Arbeit haben oder wenigstens viel Geld, wenn man sich fragt, ist das das Leben, das du dir vorstellst? Dann sagen die, eigentlich müsste Leben mehr sein, als das, was bei mir da läuft und passiert. Ich denke, wir haben oft ganz falsche Vorstellungen von dem, was Leben eigentlich ist, hängen ihnen auch an diesen Vorstellungen, Hauptsache gesund und was weiß ich, was es da so für Sätze gibt. Und merken dann doch, wenn wir das kriegen, was wir uns erwünschen und erträumen, dass es nicht das ist, wonach wir eigentlich Sehnsucht haben. Ihr werdet leben, sagt Jesus, so wie ich lebe. Das heißt, unser Leben soll eine ganz andere Qualität bekommen. Es soll sinnvoll sein. Soll sich auch angesichts von Katastrophen als stark erweisen, so wie der auferstandene Jesus den Tod besiegt hat. Es soll Teilhabe sein am Bau des Reiches Gottes. Das ist das Einzige, was sozusagen bestehen bleibt. Alles andere, was wir uns hier auf der Erde so aufbauen, unsere Häuser, unsere Karriere, das wird alles irgendwann vergehen. Da redet irgendwann kein Mensch mehr drüber. Aber das, was wir im Namen des Herrn tun, sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, ist nicht vergeblich, das bleibt. Ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Und wenn ihr nur das eine aus diesem Gottesdienst heute Morgen mitnehmt, liebet, er lebt. Und schreibt es über eure Tür. Und vielleicht über den Spiegel in eurem Badezimmer. Oder vielleicht mit Lippenstift auf den Fernsehapparat. Er lebt. Liebet. Auch auf die Rechnungen, die noch nicht eingelöst worden sind. Er lebt. Seine Arbeitslosigkeit. Er lebt. Und du sollst auch leben. Wenn du ihn liebst. Und mit ihm den Weg gehen und das Leben teilen. Amen.